Hallihallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger und ich bin Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Ich habe da so ein paar Schwerpunktthemen, zum Beispiel Adultismus, Partizipation, Mikrotransitionen und alles, was irgendwie drumherum noch mit dazugehört. Und im Grunde alles, was ich mache, steht unter diesem, wie sagt man da, unter der Lupe von Adultismus. Also wie können wir es schaffen, dass Adultismus weniger wird, dass Partizipation mehr wird, dass bedürfnisorientierte Pädagogik richtig verstanden wird, richtig umgesetzt wird. Welche Mythen gibt's da? Welche Zusammenhänge gibt's da? All das, und ich mache das oder ich versuche das hier im Podcast alle 2 Wochen mit einer neuen Folge zu einem Thema, das dich bewegt, das mich bewegt, wo ich denke, ach, da möchte ich jetzt aber unbedingt einmal drüber sprechen. Manchmal wiederholt sich das so ein bisschen, das ist aber kein Wunder, weil der Podcast ist jetzt 4 Jahre alt, es kommen neue Aspekte dazu, es gibt vielleicht Themen, über die habe ich noch nicht gesprochen, und mir geht's immer darum, die Themen aus der Praxis für die Praxis einmal zu reflektieren, mit Fachwissen zu untermauern, dir vielleicht bestärkende Argumente oder neue Grundsätze mit an die Hand zu geben oder irgendwas, was du nutzen kannst in deinem Kita-Alltag, um da einfach wirklich gut arbeiten zu können, um vielleicht mit deinen TeamkollegInnen auch Dinge zu diskutieren, um eine Bestärkung zu bekommen, dass du es schon gut machst, je nachdem. Nimm dir mit, was immer du brauchst. Ich hoffe, ich kann dir das hier alles geben, ich kann dir das hier alles liefern, weil der Grundgedanke ist einfach, und das ist seit über 4 Jahren so, wenn wir unser Fachwissen anwenden, wenn wir Situationen reflektieren und wenn wir da dann noch einen großen Klecks Empathie für möglichst alle an den Situationen Beteiligten draufpacken, dann kriegen wir es hin, dass die Kitas zu Wohlfühlorten werden, dass es da wirklich allen, die da sich aufhalten, gut geht und dass die da rauslaufen, zum Beispiel am Ende von einer Kindergartenzeit, dass ein Kind da rausgeht und wirklich gestärkt ist für die Zukunft und vielleicht mehr gute Sachen über sich erfahren hat wie schlechte. So, das ist jetzt das. Und keine Ahnung, irgendwie klingt das Intro heute komplett anders wie sonst. So ist das einfach manchmal auch. Und heute möchte ich über was sprechen, was einfach ein Teil von Partizipation ist, ja, nämlich über das Recht des Kindes zu entscheiden innerhalb der Kita, mit wem will ich spielen, wo will ich spielen, wo will ich vielleicht nicht spielen, mit wem will ich nicht spielen, all das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dazu schon mal irgendwann ein Beispiel gemacht habe, vielleicht in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich habe auch in meinem Buch Selbstaktiv statt Fremdbestimmt da ein Beispiel dazu gebracht, nämlich, vielleicht kennst du das, dass Kinder in irgendeiner Form auffallen, vielleicht in der Gruppe, vielleicht sind es 2, vielleicht sind es 3, und dann werden die getrennt. Also dann kommt irgendeine Fachkraft, irgendeine Trixi kommt dann und sagt, ja, aber der Ahmed und der Fabian, die dürfen jetzt nicht mehr zusammenspielen, weil die sind immer so laut oder die sind immer so wild oder die ärgern immer die Mädchen oder warum auch immer, ja. Manchmal braucht es nicht mal eine Begründung, sondern es ist einfach nur so ein vages, intuitives Gefühl, dass jemand sagt, ah, finde ich nicht gut, und dann wird es unterbunden und dann dürfen diese Kinder nicht mehr miteinander spielen. Ich habe jetzt nochmal mir so ein bisschen überlegt, welche Situationen gibt es da. Also es gibt auf jeden Fall diese, die sind zu wild Situationen. Es kann aber auch sein, die sind zu ruhig miteinander. Ja, also diese beiden Kinder, die sind so introvertiert und die sind so ruhig. Eine Zeit lang hat man es irgendwie dann schön gefunden, wie die zusammen spielen und wie das irgendwie nett ist. Und dann denkt man so von außen betrachtet, ah, da müsste aber doch mehr passieren. Da müsste doch ein bisschen mehr Leben in der Bude sein. Die können sich gar nicht weiterentwickeln, wenn die immer nur so ruhig da zusammen spielen. Das gibt's, glaube ich, nicht ganz so oft, aber es ist durchaus ein Beispiel, das vorkommt. Dann, was es auch gibt, wo es dann heißt, da dürfen die nicht zusammen spielen, ist, wenn das eine Kind sehr ruhig ist und das andere zum Beispiel sehr extrovertiert. Also das kann sein, dass das Fachkräften auffällt und dass die dann finden, wenn jetzt immer dieses eine Kind, das so ein bisschen präsenter ist im Raum und so ein bisschen mehr sagt, wo es lang geht, dass es zu viel ist und dass das andere Kind sich nicht gut entwickeln kann nebenbei. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Im Hintergrund gibt es manchmal hier so ein kleines, wie so ein Brummen. Das ist die Tür zu meinem Büro, die ist nicht richtig geschlossen. Und wenn dann so ein Wind da reingeht, dann macht das so ein und ich will jetzt nicht aufstehen, das zu machen. Da müssen wir jetzt alle durch. Ich könnte jetzt sagen, tut mir leid, wäre gelogen. Lügen? Schwierig, wollen wir nicht. So, also, genau, also das eine Kind, das irgendwie ein bisschen ruhiger ist und das andere Kind, das ein bisschen mehr aus sich rausgeht und den Ton angibt und dann könnte man sagen, ah, das ist aber irgendwie schwierig. Und im weitesten Fall, ja, also oder im schlimmsten Fall, wird eben in all diesen Situationen den Betroffenen, sage ich jetzt mal, Kindern verboten, miteinander zu spielen oder es wird eben eingegrenzt oder es könnte auch sein, dass man sagt, ja, nachher werden sowieso zum Beispiel in einem offenen Konzept die Kinder alle in irgendwelche Gruppen aufgeteilt und dann teilt man eben die Kinder so ein, dass die beiden Kinder gerade da dann vielleicht nicht zusammen sind. Gibt's übrigens auch bei Zwillingen das Phänomen, dass irgendwie immer so ein bisschen drauf geschaut wird, dass die nicht unbedingt zusammen irgendwo sind, damit, damit die eben verschiedene Persönlichkeiten werden können und nicht so doll aufeinander glucken. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber Zwillinge sind von Anfang an verschiedene Persönlichkeiten. Die haben bestimmt eine enge Verbindung miteinander. Ich habe noch nie verstanden, warum man die jetzt so dringend irgendwie trennen muss. Was ich nachvollziehen kann tatsächlich ist, dass wir manchmal als Erwachsene den Eindruck gewinnen von außen, ah, die Kinder tun sich jetzt gerade gar nicht gut und das ist überhaupt nicht irgendwie, ah, das sollte vielleicht jetzt so nicht sein und da müssen wir vielleicht irgendwie eingreifen, wir müssen da vielleicht irgendwie einmal sagen, ah, das wollen wir so nicht. So, das kann auch sein. Was ich gerne hätte, wäre, dass wir erstens mal einen Schritt zurück machen und wirklich ganz genau das nochmal beobachten und ganz genau feststellen, was ist es denn, was uns da so ein bisschen intuitiven Unbehagen bereitet. Haben die Kinder dieses Unbehagen auch? Also kann ich an irgendwas festmachen, dem einen Kind ist es jetzt zu viel und das will das nicht? Oder ist es für beide Kinder irgendwie fein? Weil dann fände ich das im Selbstbestimmungsrecht des Kindes einfach quasi inkludiert, dass das Kind selber entscheidet, mit wem es spielen will. Aber es kann auch sein, ein Kind kommt auf mich zu und sagt, oh, und immer bestimmt die Annalena alles und ich will auch das mal bestimmen. So, und dann ist ja immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss zu sagen, ja, dann spiel halt nicht mehr mit der oder dann sag ihr es halt. Das kommt ja auch vor, dass Kinder dann sagen, oh, ich würde auch mal gern. Und dann sagen Fachkräfte, ja, dann musst du ihr das sagen. Und dann gehen die Kinder hin und sagen das. Und Annalena, das andere Kind, sagt dann, nö. Und damit ist es zu Ende. Also was es eigentlich braucht, ist, wie ich schon gesagt habe, eine gute, feine Beobachtung der Situation und dann eine Begleitung der Situation. Im Grunde sowas wie eine Paartherapie, nee. Also eine Begleitung dieser Freundschaft. Vielleicht ein Mitsprechen und das so ein bisschen wie zu coachen, wenn dann das eine Kind zu dem anderen geht, ja, und vielleicht dem anderen Kind auch die Sichtweise zu erklären, deine Spielpartnerin, dein Spielpartner fühlt sich gerade so und was kannst du denn jetzt machen oder was kann denn das andere Kind machen, wie kommen wir denn dahin? Das ist ja alles pädagogische Arbeit. Und jetzt habe ich vorhin im Intro gesagt, es gibt immer mal wieder so Zusammenhänge zu Adultismus. Der Adultismus in der Situation wäre genau nämlich einfach zu sagen, ja, also das geht alles gar nicht und die dürfen hier nicht mehr spielen und das geht alles so nicht und deshalb müssen wir, jetzt habe ich mich auch wiederholt, ne, aber das geht so nicht, ist, glaube ich, das Hauptargument, was dann da kommt, wobei es nicht wirklich ein Argument ist. Und deshalb müssen wir jetzt die Kinder trennen, weil wir als Erwachsene von außen, das sehen wir ja jetzt schon, dass das ja zu gar nichts führt und dass diese Kinder nicht zusammenpassen und dass die sich in ihrer Entwicklung behindern und so weiter und so fort. Das wissen wir aber nicht wirklich. Das ist ein bisschen wie bei ein Kind möchte irgendwie für Monate lang immer nur mit Lego spielen und dann gehen wir hin und sagen, nee, du musst jetzt auch mal was malen oder du musst jetzt auch mal im Turnraum sein oder so. Wir wissen nicht, welches Lerninteresse das Kind da gerade verfolgt, es sei denn, ich habe es beobachtet und kann dann daraus irgendeinen Rückschluss ziehen. Und wenn ich dann finde, ja, malen wäre irgendwie auch gut, dann muss ich mir halt überlegen, wie kann ich das integrieren. Und genau so würde ich das da auch machen. Also wenn ich es wirklich gut beobachtet habe, bevor ich mich in Freundschaften einmische von anderen Menschen, muss ich es einfach echt gut beobachtet haben, auch bei jüngeren Menschen und auch bei Menschen, die unter meiner Obhut stehen in einer Kita. Ich kann ja nicht einfach hingehen und das verbieten. Und der Witz ist, Adultismus macht es möglich, doch das würde gehen, aber es wäre halt einfach adultistisch. So, jetzt habe ich, glaube ich, ganz viel in diese ganzen Dinge reingepackt. Ich hoffe, dir ist ein bisschen klar geworden, um was es mir geht. Also es ist, wir haben natürlich die Verantwortung, drauf zu schauen, dass alle Kinder sich individuell gut entwickeln können. Und gleichzeitig wissen wir ja manchmal gar nicht, was Leute in Freundschaften hält oder was sie da draus ziehen. Und das sollten wir auch möglichst nicht beurteilen. Und jetzt gibt's davon aber Ausnahmen. Und zwar gibt's zum Beispiel auch, dass unter Kindern Übergriffe stattfinden. Dass vielleicht ein Kind von einem anderen Kind immer wieder geschlagen wird oder immer wieder gebissen wird oder dass es auch zu so sexuellen Übergriffen kommt. Das gibt's ja durchaus, ja. So, lass mal die Hose runter und zeig mir mal, so. Und dass das andere Kind das nicht will oder dass so ein Machtgefälle schon da ist, weil vielleicht das eine Kind sehr viel älter ist wie das andere und das jüngere Kind sich deshalb nicht so gut vielleicht gegen das andere behaupten kann oder sich nicht so gut durchsetzen kann. Und wenn dann das ältere Kind da nicht gut gelernt hat, das zu balancieren, das jüngere wird es nicht können. Das ist unsere Verantwortung, da ein bisschen drauf zu schauen und da zu gucken und das ein bisschen mitzulenken und so, damit das eben funktionieren kann. Und wie gesagt, bei sexuellen Übergriffen oder auch sonstigen Übergriffen unter Kindern, das sind so Momente, wo man ganz klar sagen muss, diese Kinder können nicht mehr ohne Aufsicht, also die sind ja eh nie ohne Aufsicht, aber du kennst ja bestimmt auch irgendwelche Ecken in Kitas, irgendwelche Höhlen, wo die dann da mal alleine sind. Und wenn es zu solchen Übergriffen kommt, dann können die nicht mehr alleine in so einer Höhle sein und da gilt es dann drauf zu achten und dass das einfach auch das ganze Team weiß und dass das ganze Team darauf achtet, damit es eben nicht mehr weiter zu diesen Übergriffen kommen kann. Aber ich glaube, es ist klar, das eine ist eben eine Freundschaft und das andere ist, ja, über Übergriffe. Da geht es um Gewalt unter Kindern irgendwo. Das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. Und ich glaube, was wirklich relativ oft vorkommt, sind diese Freundschaften, wo Kinder zusammen irgendwie krass laut sind oder wie so eine kleine Gang irgendwie gefühlt die ganze Kita auseinandernehmen. Und dann ist, ich verstehe voll diesen Impuls dann zu sagen, ja, dann dürfen die jetzt nicht mehr miteinander spielen, weil das ist ja hier viel zu laut und viel zu wild und die anderen Kinder kommen gar nicht mehr dazu, auch im Sandkasten irgendwie was zu bauen, weil immer die da sind. Und ich finde, verbieten ist einfach das letzte Mittel der Wahl. Wir haben eigentlich eine ganz breite Variationen, wie sagt man, ein Variationenfächer von Möglichkeiten, die da vorher kommen. Und im ersten Moment, wenn ich das jetzt gerade nicht kann, dann verstehe ich auch, wenn jemand hingeht und sagt, hey, ihr beiden, ihr drei, ihr vier, ihr müsst jetzt aus dem Sandkasten rauskommen, weil die anderen Kinder haben gerade gar keine Chance. Und ich erkläre euch gleich, warum. Das mag mal vorkommen. Ich weiß jetzt kein Szenario. Vielleicht, wenn sich im gleichen Moment ein anderes Kind irgendwie das Knie verletzt hat oder so und ich muss mich jetzt erst eben darum kümmern oder, ja, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Szenario das so wäre, aber es könnte passieren. Dann kann es sein, dass erstmal so ein Verbot aussprechen eine Möglichkeit wäre. Also ich möchte da sehr bewusst im Konjunktiv bleiben. Besser ist in jedem Fall einfach auch mit den Kindern zu sprechen. Also überhaupt die Situation einmal klar zu machen und zu sagen, schaut mal, wenn ihr jetzt so und so agiert, die anderen Kinder trauen sich gar nicht, was können wir denn tun? Und in den allermeisten Fällen sind Kinder ja krass kooperationsbereit. Das heißt, die werden Ideen haben, was sie machen können. Vielleicht finden die eine Zeit, in der nur sie im Sandkasten sind. morgens, wenn die meisten anderen noch beim Frühstück sind, oder vielleicht gehen sie schon mal raus, wenn die anderen noch, weiß ich nicht, irgendwas machen. Ja, vielleicht kommen die auf so eine Idee. Vielleicht kommen die auf die Idee, dass sie sagen, sie grenzen den Sandkasten so ein Stückchen ein und dann ist ein Bereich nur ihr Bereich. All das kann es ja geben. Vielleicht sagen die selber, wenn sie zum Beispiel immer durch die Flure rennen, vielleicht sagen die selber, ja, wir wollen einfach den ganzen Tag lieber im Garten sein. Und dann sind die halt eine Zeit lang einfach den ganzen Tag im Garten. Also überhaupt mit den Kindern das zu besprechen und eine Lösung zu finden. Und wenn es auch nur um ein oder um zwei oder um drei Kinder geht, diese Aushandlungsprozesse in Dialog zu führen, das alles ist Partizipation. Abgesehen davon, dass es Partizipation ist, dass die Kinder selber entscheiden können, mit wem sie spielen wollen und wo, ist eben dieser Aushandlungsprozess und dieses sprichwörtliche auf den Kindern auf Augenhöhe begegnen, ist ein ganz wichtiger Teil von Partizipation, von einer dialogischen Grundhaltung. So, und dann gibt's noch, das ist dir vielleicht auch schon begegnet, dass Eltern die Sorge haben, wenn ihr Kind immer nur mit einem Kind spielt. Also es kann sein, dass sich Eltern da total drüber freuen und es voll schön finden, dass ihr Kind da so eine Freundschaft knüpft, aber es kann sein, dass Eltern, also genauso kann es einfach sein, dass Eltern in dem anderen Kind kein passendes Gegenüber für ihr Kind erkennen. Und dass die dann kommen und den Anspruch an dich als Fachkraft haben, zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind mit dem anderen Kind spielt. Und das ist eine schwierige Situation, mit Sicherheit. Also es wäre für mich ein ganz, ganz schlechter Grund. Also ich würde in dem Fall nicht einfach dem Wunsch der Eltern entsprechen und sagen, ach so, Frau Müller-Meyer-Schmidt, Herr Müller-Meyer-Schmidt, wenn Sie das so empfinden, ja natürlich, dann werden wir jetzt die Lisa von der Sophia trennen, natürlich, das machen wir, weil, ne, das fände ich einen schlechten Grund. Ich glaube, ich würde da eher versuchen rauszufinden, was ist das Bedürfnis der Eltern, warum äußern die das so, welche Sorge haben die da, was versprechen sie sich von einer Trennung? Ja, also es kann ja sein, dass zum Beispiel, ich baue ja hier immer irgendwelche Beispiele, die es so gibt. Und manchmal denke ich mir, okay, vielleicht gibt es die auch nicht so, aber die Erfahrung zeigt, wenn man sich's denken kann, ist es meistens auch möglich und dann gibt es das und irgendwer hat das schon erlebt. Zum Beispiel könnte es sein, dass die Eltern Sorge haben, dass ihr Kind immer nur in der Turnhalle spielt. Und sie vermuten den Grund dafür darin, dass Lisa und Annalena und Sophia einfach so eine Clique sind und dass das eine Kind sehr, sehr dominant wirkt und die entscheidet dann wohl immer, dass jetzt Pferdchen gespielt wird im Turnraum und deshalb sind die da. Aber die Eltern von Lisa machen sich zum Beispiel Sorgen, dass ihr Kind vielleicht lieber gern was anderes spielen würde. Vielleicht hat das Kind das zu Hause auch geäußert und hat gesagt, aber die Annalena möchte das immer und deshalb sind wir halt da. Das kann sein und das ist wichtig in dem Fall, den Eltern gut zuzuhören und dann eben zu sagen, ah, danke für die Information, wir gucken uns das auf jeden Fall nochmal an, wir werden das beobachten und das dann auch wirklich verstärkt zu beobachten und vielleicht auch mit den Kindern darüber in ein Gespräch zu kommen. Jetzt vielleicht nicht im Sinne von, ich stürme sofort in den Turnraum und dann werde ich die mal zur Rede stellen, sondern wirklich zu gucken, wie kriegen wir das jetzt gut begleitet und dann eben auch wieder auf die Eltern zugehen und sagen, wir haben das und das besprochen, wir haben das und das umgesetzt und so wird es jetzt weitergehen. Ich sage jetzt ganz viel diese Füllwörter, so und so, das und das haben wir umgesetzt, weil ich nicht so doll jetzt dieses eine Beispiel vertiefen möchte. Das sollte mehr jetzt stellvertretend stehen für deine eigenen Gedanken, wenn du gerade so eine Situation hast oder wenn du so eine Situation schon mal erlebt hast und dich fragst, wie kann ich das denn beim nächsten Mal besser machen? Ich möchte hier nicht irgendwelche Lösungen schon mal vorgeben. Nur vom Grundsatz her ist es immer wichtig, solche Bedenken von Eltern ernst zu nehmen und gleichzeitig nicht direkt zu Wunscherfüllenden zu werden. Es ist was anderes, wenn die kommen und sagen, mein Kind hat erzählt, das andere Kind hat es an den Genitalien berührt und was war denn da los? Im besten Fall wisst ihr das. Das möchte ich auch sehr klar sagen, dass im besten Fall passiert das nicht, ohne dass ihr das wisst und habt das vielleicht sogar schon den Eltern rückgemeldet, bevor die Kinder das zu Hause erzählen und bevor das irgendwie einen ganz schwierigen Charakter annimmt, die ganze Situation, ja. Aber es kann sein, dass das passiert und dann ist es wichtig, da verstärkt drauf zu gucken. Also immer dann, wenn es wirklich um körperliche Übergriffe geht, da ist quasi sofort Handeln nötig, aus meiner Sicht. Und wenn es darum geht, dass die Eltern Sorge haben, ihr Kind spielt jetzt nur in einem bestimmten Bereich, weil ein anderes Kind das eben so bestimmt hat, dann für die Information bedanken und da nochmal ganz klar hingucken und zeitnah wieder eine Rückmeldung geben an die Eltern, was ihr gemacht habt, was jetzt da passiert ist. Und sollte sich jetzt da rausstellen, dass wirklich den Eltern einfach nur die Nase von dem anderen Kind nicht gefällt, dass sie irgendwie das Gefühl haben, das ist nicht der richtige Umgang für mein Kind, dann geht es natürlich genauso darum, das ernst zu nehmen, das auch nochmal vielleicht zu beobachten, nochmal zu gucken, um quasi dich zu stärken oder euer Team zu stärken in dem Moment, um dann auf die Eltern wieder zuzugehen und ihnen vielleicht ein bisschen auch klar zu machen, dass ihr Kind ein eigener Mensch ist und eigene Entscheidungen trifft und dass ihr und eine Freundschaft, die entwickelt sich, das ist ja keine bewusste Entscheidung in den allermeisten Fällen zu sagen, ja, mit dir möchte ich jetzt gern befreundet sein. Und dass ihr durchaus im Blick habt, dass es dem Kind gut geht in den Beziehungen, die es knüpft und dass es nicht unterdrückt wird, dass es sich in einer guten Art und Weise weiterentwickeln kann und dass es gleichzeitig nicht die Aufgabe der Kita ist, Freundschaften zu beschneiden, einfach weil den Eltern gerade die Nase nicht gefällt. Ja, also das sind zwei bis drei verschiedene Settings, zwei bis drei verschiedene Situationen, die da so passieren können. Und in meinem Buch zum Beispiel habe ich das Beispiel, also wirklich, heute sind meine Gedanken, meine Worte so doppelt gemoppelt, nun denn. Genau, also ich habe das Beispiel, dass sich da die Eltern von dem einen Kind Sorgen machen, weil ihr Kind immer nur im gleichen Funktionsbereich ist und weil es aber bald eingeschult wird, wollen die gerne, dass das Kind auch woanders spielt und dass auch diese beiden Kinder getrennt werden, glaube ich. Habe ich das so noch gelassen? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt selber nicht mehr ganz sicher, wie ich es geschrieben habe. Und das sind natürlich berechtigte Sorgen und da müssen wir als Fachkräfte auf ganz festen Beinen stehen, damit wir erklären können, warum das wichtig ist, dass die Kinder in dem Funktionsbereich sind, für den sie sich gerade entschieden haben. Meistens passiert das ja sehr intuitiv, dass es eben in dem einen Funktionsbereich das Spielmaterial gibt oder die Möglichkeit, das auszuleben, was gerade im Moment das Lerninteresse des Kindes trifft. Und davon lernt das Kind so viel mehr für die Schule. Auch im letzten Jahr vor der Einschulung lernt es dadurch so viel mehr für die Schule, als es lernen würde, wenn wir es jetzt dazu zwingen, diesen Raum zu verlassen und irgendwo anders hinzugehen. Das wissen wir mittlerweile, das ist Lerntheorie. Und ganz ehrlich, ich krieg ein bisschen Hörner, weil in letzter Zeit immer mal wieder in verschiedenen großen Tageszeitungen Artikel auftauchen, in denen dann drin steht, die Kuschelpädagogik und ist ja klar, solange in den Kindertageseinrichtungen so viel Wert gelegt wird auf Freispiel, dass das dann alles in der Schule nicht funktioniert, dies, das. Und das stimmt nicht. Es ist eben nicht klar. Sondern klar ist, solange die Schule sich nicht bewegt, und zwar in Richtung Kindertageseinrichtung und in Richtung dessen, was wir wissen, was gut ist für Kinder und wie Kinder gut lernen und dass das eben nicht in diesem 45-Minuten-Takt stattfindet mit dann 5 Minuten Pause dazwischen und so weiter. Solange das nicht passiert, funktioniert Schule nicht. Nicht andersrum. So. Und das macht mich in letzter Zeit immer mal wieder echt so ein bisschen wild. Da denke ich immer, okay, können wir noch mal drüber sprechen, was wir eigentlich wissen und dann lesen Eltern das oder irgendwelche Großeltern und dann müssen wir uns wieder dafür rechtfertigen und müssen wieder den Leuten das erklären und davon abgesehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es matcht überhaupt nicht mit dem, wie ich Kindertageseinrichtungen erlebe, sondern ich erlebe ganz viel, dass, also das ist jetzt eine persönliche Erfahrung, ich habe da natürlich keine Studie dazu, trotzdem glaube ich, dass ich das einschätzen kann, Denn ich erlebe ganz viel, dass eben nicht einfach nur Kuschelpädagogik in Anführungsstrichen stattfindet, obwohl ich das durchaus wünschenswert finden würde, weil das für mich heißen würde, dass noch mehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird und dass dadurch Kinder noch besser die Dinge lernen können, die jetzt gerade dran sind. Was aber passiert ist, dass Tagesabläufe vorgegeben werden, dass für Kinder, wie ich jetzt gerade lang und breit erklärt habe, entschieden wird, mit wem sie spielen dürfen und wo sie spielen dürfen und wie lange, weil dann garantiert irgendwas passiert, was ihren Spielablauf unterbricht. Und das passiert in vielen Kitas viel zu oft. Und in vielen Kitas wird viel zu wenig darauf geschaut, was Kinder eigentlich gerade bräuchten. Aus irgendwelchen komischen Gründen, weil Leute glauben, dass es wichtig ist, weil Leute denken, dass es richtig ist. Und das ist nicht so. Dafür gibt's einen Haufen Belege und einen Haufen, einfach Inhalte, in denen das genau ja erklärt wird. Jetzt bin ich, glaube ich, doch noch ein bisschen abgeschweift am Ende, aber es macht mich wirklich wild. Es macht mich wirklich ein bisschen wild. Gut, jetzt möchte ich gern zum Ende kommen. Ich glaube, es ist ganz gut viel schon gesagt. Ich schaue mich verwirrt um nach meinem Handy, ah, da liegt's, denn ich möchte dich noch ganz dringend auf was hinweisen. Das habe ich in den letzten Folgen auch schon gesagt und es ist noch Zeit. Das heißt, ich möchte dir nochmal kurz sagen, dass es ein Seminar geben wird, zusammen mit Christine Füchtenschneider und mir, am 12.11. und 13.11., das ist Dienstag und Mittwoch 2024, also 12.11., 13.11. 2024 in Bielefeld-Quelle. Und was machen wir in diesem Seminar? Ich meine, es ist ja absolut schon großartig genug, dass wir beide zusammen ein Seminar geben. Zwei Tage auch noch gleich. Wir freuen uns da total drauf. Und es ist so, dass wir uns überlegt haben, was begegnet uns denn ganz, ganz viel im Alltag. Und ganz viel begegnet uns im Alltag Adultismus und die Frage nach, wie kann ich denn jetzt eine Kollegin oder einen Kollegen darauf ansprechen, ohne dass ich die Person so krass vor den Kopf stoße, weil ich einfach nur sage, das ist übrigens gewaltvoll, was du da machst. Ja, ist übrigens Adultismus. Was kann ich denn machen? Und es hat für uns zwei Komponenten. Das eine ist, dass wir es mal selber verstehen, was ist denn Adultismus, wo äußert sich das, welche Auswirkungen hat der und so. Und das andere ist Sprache. Wie kann ich das denn dann gut machen? Und jetzt haben wir ja das Glück, dass es super matcht, weil mein Schwerpunkt ist Adultismus und Christines Schwerpunkt, einer davon, ist die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Rosenberg, weiß ich nicht. Also, ne? Und jetzt haben wir das also verknüpft. Das heißt, wir machen zwei Tage und das Seminar heißt auch Sprache der Gleichwürdigkeit. Adultismus erkennen und überwinden durch gewaltfreie Kommunikation. Und das heißt, wir machen einen Mix aus Fachwissen und aus Reflexion der eigenen Praxis mit diesen ganzen Themen. Was ist Adultismus? Die Definition, die Grundlagen. Wir schauen auf Macht und auf Machtstrukturen im pädagogischen Alltag. Wir gucken uns vor allem natürlich die sprachlichen Aspekte an von Macht. Und dann gibt's eine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation. Wozu brauchen wir überhaupt gewaltfreie Kommunikation? Und dann, Christine nennt das Alltags GFK, also gewaltfreie Kommunikation im Alltag, üben, fühlen, wirklich praxisnah. Also du kannst da hinkommen, du kannst sagen, ich habe das Thema und ich brauche dafür einfach meine drei Sätze und ich möchte mich da einmal einüben, einfühlen, wie kann das gehen? Und ich glaube, dass das ganz großartig wird. So, und jetzt ist es so, wir stellen Getränke und Snacks zur Verfügung. Es gibt Parkplatzmöglichkeiten, ziemlich wohl in der unmittelbaren Umgebung. Ich war noch nicht da, aber Christine hat da einen eigenen Seminarraum, was ich großartig finde. Und da wird es stattfinden. Es gibt eine sehr gute Zuganbindung. Und wir haben uns überlegt, wenn du schon da anreist, ich meine, ich reise ja auch an, dann machen wir abends so ein kleines Meet and Greet auf freiwilliger Basis mit Christine und mir. Wir wissen noch nicht genau, wie das aussehen wird. Aber es wird auf jeden Fall lustig. Du trägst natürlich die Kosten dann dafür selbst, aber es wäre die Möglichkeit, dich einfach mit uns beiden nochmal vertiefend am Abend auszutauschen. Und du bekommst natürlich eine Rechnung, du bekommst ein Teilnahmezertifikat und es wird auch ein Workbook geben. Und Genau, also bei weiteren Fragen wende dich da gern nochmal an Christine oder mich. Und jetzt willst du vielleicht wissen, was kostet denn der ganze Spaß? Also für die beiden Tage bezahlst du 279 Euro. Das ist der Early Bird Preis und der gilt, und deshalb möchte ich es jetzt unbedingt ja nochmal sagen, der gilt bis zum 30.09.2024, also jetzt noch ein paar Wochen. Das heißt, du solltest jetzt mit deinem Träger abklären, dass sie die Kosten übernehmen oder wenigstens einen Teil davon abdecken und vielleicht schon mal gucken, ob die Uhrzeiten für dich passen und so weiter. Wir fangen den ersten Tag an um 9.30 Uhr, weil wir dachten, einige reisen vielleicht morgens dann an. Und der wird dann von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr gehen und der Tag 2 von 9 bis 15 Uhr. Das heißt, du hast dann auch genug Zeit, wieder nach Hause zu fahren, falls du übernachtest. Also ich werde ja zum Beispiel übernachten und dann bin ich um 15 Uhr oder vielleicht verquatschen wir uns noch und dann fahre ich um 16 Uhr irgendwann nach Hause. So ist der Plan. So, und jetzt kostet das, wie ich gerade gesagt habe, bis zum 30.09. 279 Euro. Und danach steigt der Preis auf 299 Euro. Ich finde das für zwei Tage, ehrlich gesagt, immer noch überschaubar. Ich würde trotzdem den Early Bird Preis nutzen, auf jeden Fall, weil 20 Euro sparen sind 20 Euro sparen. Das ist wohl klar, da lasse ich mir dann am Meet & Greet eine Pizza raus, abends auf jeden Fall. So, und die Anmeldung, du meldest dich bitte an bei Christine. Und zwar entweder über Instagram, auf ihrem Account mit Herz und Leidenschaft. Die Worte sind durch Unterstriche getrennt oder bei mitherzundleidenschaft@web.de eine E-Mail hinschicken. Das ist einfach ein Wort. Also es sind 1, 2, 3, 4 Worte in einem Wort. mitherzundleidenschaft@web.de. Als gäbe es keine Satzzeichen. Genau. So, das wollte ich ganz, ganz dringend jetzt hier am Ende noch loswerden. Ich freue mich da mega drauf. Ich glaube wirklich, dass es großartig wird. Und selbstverständlich kannst du auch mich für eine Teamfortbildung zu dir ins Team holen. Du findest mein hauptsächliches Angebot auf der Homepage. Du kannst meinen Newsletter da abonnieren. Alles. Alles. Ist alles gar kein Problem und ich würde dir auch empfehlen, das zu machen, weil immer wieder Leute auf Instagram gesperrt werden und dann einfach ihren Zugang zu ihren Accounts verlieren oder das einfach ewig dauert, bis sie den zurückhaben. Das heißt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du mit mir in Kontakt bleiben möchtest, und das möchtest du bestimmt, dann abonniere meinen Newsletter, abonniere diesen Podcast, dann kriegst du immer mit, wenn eine neue Folge rauskommt, denn die Sendefrequenz hat sich jetzt erhöht. Es wird jetzt jeden Monat 3 Folgen auf jeden Fall geben. Ja, es ist viel los, es ist viel los, es ist viel zu tun. Ich freue mich, dass du hier bist und dass du mit mir deine Zeit verbringst in der naiven Welt. Und in diesem Sinne hören wir uns demnächst wieder. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib gerne eine Rezension, vergib 5 Sterne überall, wo es geht. Schick die Folge an alle Leute, die auch hören sollten. Und ja, mach das bitte, weil das wirklich mich und meine Arbeit sehr, 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 sehr doll unterstützt. So. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao.